ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Als ich dann 16 war, hatten wir schon über 40 Krankenhausbesuche hinter uns, in denen immer gesagt wurde, es ist alles gut, obwohl die Blutwerte nicht gepasst haben. Dann mit 16 kam man zu meiner Mutter und sagte ihr, ja, Frau Preißler, es tut uns leid, aber wir glauben einfach, ihre Tochter hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Und dass sie die ganzen Krankenhausbesuche nur macht, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss.
Schon seit ihrer Kindheit ist Katharina Preißler ständig krank. Doch sie bekommt keine Diagnose. Stattdessen wird sie in die Psychiatrie eingewiesen. Sie leide an einem Aufmerksamkeitsproblem. Viele Jahre später stellt sich heraus, dass sie an einem seltenen und unheilbaren Gendefekt leidet. Trotz ihrer schweren Krankheit schafft Katharina Preißler es, als Influencerin, Unternehmerin und Buchautorin sehr erfolgreich zu werden. Über ihre Odyssee durch das Gesundheitssystem spricht sie in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Mein Schicksal war etwas anders wie bei den anderen, die chronisch krank sind. Denn mein großer Unterschied war, ich habe die psychischen Diagnosen geglaubt, ohne sie zu hinterfragen und bin nicht mehr zum Arzt gegangen. Es war so, dass ich als Kind schon Auffälligkeiten zeigte. Also ich hatte andauernd Magen-Darm-Probleme. Immer hieß es ja ein Virus. Die Ärzte waren dann so, nee, Virus. Meine Mama war so, ja, aber warum hat mein Kind 12 Monate im Jahr einen Virus? Aber es wurde halt einfach nicht hingesehen. Als ich dann in die Pubertät kam, verschlimmerten sich meine Symptome. Sehr radikal sogar. Also ich wurde dann teilweise sogar ohnmächtig, hatte extrem niedrigen Blutdruck. Man fand dann auch erhöhte Leberwerte, erhöhten CK. Also es war nicht so, dass nichts da gewesen wäre. Meine Leukozyten sind immer chronisch erhöht, zwischen 15 und 26.000. Aber man hat halt nicht hingesehen. Also man hat immer wieder gesagt, nee, gehen Sie nach Hause, Ihre Tochter ist gesund, es ist alles in Ordnung. Als ich dann 16 war, hatten wir schon über 40 Krankenhausbesuche hinter uns, in denen immer gesagt wurde, es ist alles gut, obwohl die Blutwerte nicht gepasst haben. Dann mit 16 kam man zu meiner Mutter und sagte ihr, ja, Frau Preißler, es tut uns leid, aber wir glauben einfach, ihre Tochter hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Und dass sie die ganzen Krankenhausbesuche nur macht, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Ja, meine Mutter wollte natürlich nur das Beste für mich und hat dann gefragt, ja, was haben wir für Möglichkeiten da, um ihr zu helfen? Ne? Weil es ist ja egal, was für ein Problem es ist ein Problem da. Ja, die haben dann gesagt, wir könnten ihre Tochter Langzeit in die Psychiatrie einweisen. Das wurde dann auch geplant und eine Woche vom geplanten Aufenthalt hatte ich tatsächlich auch das schlechteste Blutbild von allen, wo dann sogar meine Mutter der Notfallkontakt angerufen wurde und gesagt wurde, sie wissen nicht, ob ich die Nacht überleben werde. Und eine Stunde nach diesem Anruf wurde ich wieder nach Hause geschickt. Ja, ihre Tochter hat nichts. Ja, ich bin dann nach Hause, ich habe mir nicht viel gedacht, ich war 16, dachte mir, okay, bin heimgefahren und eine Stunde später bekam ich einen panischen Anruf von diesem Krankenhaus, wo die gesagt haben, die Blutwerte waren doch nicht falsch. Also die dachten anscheinend irgendwie, dass die Blutwerte falsch waren, weil ich denen zu fit ausgesehen habe. Die waren doch nicht falsch, die haben so gepasst. Ich soll beim kleinsten Symptom wieder reinkommen. Ich war damals so 16, bockig, hatte keinen Bock, sagte, jetzt war ich da jetzt ins Krankenhaus. Wenn die mich heimgeschickt haben, kann das jetzt schon nicht so schlimm sein, habe nicht viel dabei gedacht. Und bin dann die Woche drauf in die Psychiatrie angetreten, war dann dort 3 Monate. In diesen 3 Monaten wurde mir erklärt, dass ich mir das alles einbilde, dass ich Wahrnehmungsstörungen habe, dass ich Depressionen habe. Ganz am Anfang vom Aufenthalt, ich glaube, das ist auch so das einprägendste Erlebnis, was ich hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur 45 Kilo, wurde mir gesagt, dass wenn ich nicht esse, ich an die Sonde komme. Und ich habe damals gesagt, ja, aber ich esse ja. Also ich esse gern. Ich war verwirrt, ich verstand das alles nicht. Und dann meinten sie so, ja, dass ich mir den Finger runterstecken würde, um extra zu erbrechen. Und habe ich gesagt, nein, ich stecke mir den Finger nicht runter. Ihr könnt mir gern zusehen dabei. Ne? Und das haben die dann auch getan. Die haben dann auch gesehen, dass ich mir den Finger nicht runterstecke. Dann haben sie auch Blutwerte abgenommen. Da hatte ich dann einen Zucker von 30, bekam den Apfelsaft, wurde dann noch 3 Tage auf die normale Station verlegt. Und nach den 3 Tagen kam man wieder zu mir, Frau Preißler, es ist alles psychisch, und kam wieder in die Psychiatrie. Ja, dort war ich dann 3 Monate, wo mir dann eben, wie gesagt, eingeredet wurde, es sind Depressionen, meine Schmerzen sind nicht echt, das sind Wahrnehmungsstörungen, das kann eben schon mal vorkommen. Und es wurde alles totgetreten. Als ich dann zum Beispiel angesprochen habe, hey, ich war ja da 1 Woche vor dem Aufenthalt mit anscheinend lebensbedrohlichen Werten bei Ihnen, wurde gesagt, dass ich mir das einbilde. Und ja, deswegen habe ich auch, damals habe ich es geglaubt. Ich habe vor 1 Jahr, als ich dann erfahren habe, alle Blutwerte angefordert und alle Unterlagen angefordert von diesem Krankenhaus. Ich habe mir das nicht eingebildet, es wurde vertuscht. Ich habe den Befund dann auch noch nachträglich bekommen und die Blutwerte waren tatsächlich lebensgefährlich. Und ja, danach bin ich halt in Therapie gegangen. Ich habe denen geglaubt. Ich war 7 Jahre in Psychotherapie. In der Therapie war es immer wieder mal so, dass die Therapeuten gesagt haben, ihnen kommt das alles ein bisschen komisch vor, es passt nicht zu typischen Symptomen von psychischen Erkrankungen und ich wurde immer wieder zum Arzt verwiesen in diesen 7 Jahren. Dann ging ich darüber und dann wurde ich wieder zum Psychologen verwiesen. Und das ging 7 Jahre hinher, hinher, hinher. Es wurde kein einziger Test gemacht. Ich bekam kein einziges MRT in mein Leben, kein einziges Röntgen von irgendwelchen Organen, kein einziges größeres Blutbild, nichts. Mein ganzes Leben wurde keine einzige Untersuchung gemacht. Außer dieses Standardblutbild, was so oder so auffällig war, immer mit den gleichen Werten. Ja, dann irgendwann einmal wurde es immer schlechter. Also ich bekam einen riesengroßen Bauch. Heute wissen wir, dass das Wasser ist, was sich im Bauch ansammelt, aufgrund von einer Magen-Darm-Parese. Und mit dem bin ich auch wieder zum Arzt. Und die meinte zu mir, ach nee, Sie haben halt ein bisschen Gewicht zugenommen. Wurde aber auch nicht untersucht. Dann ging ich immer weiter und weiter und weiter. Und dann bekam ich ganz, ganz schrecklichen Durchfall. Da war ich dann schon 19. Der war so gelb. Da wurde ich auch insgesamt 14 Mal vom Krankenhaus, ohne untersucht zu werden, nach Hause geschickt. Mit der Begründung, es sei psychisch. Und das haben die teilweise auch wirklich in die Befunde reingeschrieben. Also ich bekam Diagnosen wie alleinerziehende Mutter in späterer Folge, also als Diagnose angeschrieben. Ich bekam Diagnosen, von denen ich nie gehört hatte. Es stand auf einmal Borderline drinnen, dann hatte ich auf einmal eine Magenverstimmung. Also es war wirklich also ein Wahnsinn, wenn man sich das alles ansieht. Aber es wurde kein einziger Test durchgeführt. Ne? Und ich wusste zu diesem damaligen Zeitpunkt nicht, weil ich nicht vom Fach bin, was man hätte alles tun können. Deswegen habe ich das immer so hingenommen und habe weitergelebt. Dann habe ich meine Tochter bekommen, war 9 Monate lang risikoschwanger. Meine Tochter ist leider schwer behindert. Man geht heute davon aus, dass meine Problematiken mit den Organen da mitgespielt haben, dass sie schwer behindert ist, wegen meiner Nebenniereninsuffizienz. Die führt bei den, wenn man in der Schwangerschaft das Baby drin hat, führt die zu Sauerstoffunterversorgung. Und das führt zu Schäden im Gehirn bei den Babys im Bauch, wenn man das nicht substituiert. Daher ich nicht untersucht wurde, konnte das natürlich ja auch nicht diagnostiziert werden. Und ich wurde irgendwie durch die Risikoschwangerschaft durchgebracht mit Wehenhemmer und Hormonen. Ja, danach bekam ich meine Tochter, hatte dann wieder enorme an Gewicht verloren, war wieder auf 42 Kilo unten. Aber irgendwann war es mir einfach zu blöd. Ich bin nur noch einmal im Jahr zu dieser gesunden Untersuchung gegangen. Da hieß es immer, ja, periphere Mangelerscheinungen, die wurden eben behandelt. Die ganzen Blutwerte, die halt nicht passen, wurden ignoriert und ich wurde wieder nach Hause geschickt.
Erst als Katharina 25 ist, gibt es einen Wendepunkt in ihrer Geschichte. Weil plötzlich ihre linke Gesichtshälfte herunterhängt, nehmen die Ärzte ihre Symptome endlich ernst.
Ich habe auch jetzt noch immer, also trotz Behandlungen phasenweise eben in der Lippe, eine leichte Parese auf der linken Seite. Und das wurde sehr ernst genommen. Ich bin ja, zu Hause in der Küche gestanden und mir ist schon wieder was aus der Hand gefallen. Also Hand funktioniert halt nicht. Ne? So, und ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich dachte mir nur, ja, nee, ich habe ja eh nichts. Ich wurde so oft angesehen. Kann ja nichts sein. Ich wusste zwar, dass ich einen kaputten Nerv habe, aber da habe ich mir nicht viel drüber Gedanken gemacht. Da hat mir die Ärztin damals erklärt, beim kaputten Nerv, ich muss wohl gestürzt sein. Ansonsten ist das nicht erklärbar in meinem Alter. Damit habe ich mich auch total abgefunden. War eigentlich fein mit den ganzen Sachen. Und dann kam aber meine Mutter zu mir und sagte zu mir, Kathi, du, es tut mir leid. Ich habe so lange im Krankenhaus gearbeitet, aber du siehst nicht gesund aus. Und ich glaube nicht, dass das nur ein kaputter Nerv ist, denn es hängt doch dein Gesicht. Bitte, bitte geh ja mal zum Arzt. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich gehe zum Privatarzt. Jetzt habe ich ja genug Geld für sowas, für solche Späße. Bin zum Privatarzt gegangen, habe mir dort einen Termin gemacht. Der hat mich angesehen und gesagt, ich glaube, wir haben hier ein größeres Problem. Und ich war dann so wie, was ein größeres Problem. Und ich wurde sofort zu unmenschlich vielen Untersuchungen geschickt. Ich lag das erste Mal in einer MRT-Röhre mit diesen lauten Geräuschen und war so, okay, warum hat das davor noch nie wer gemacht? Also es wurde wirklich mein kompletter Körper innerhalb von 4 Monaten durchgescannt mit MRTs, CTs, Röntgen wurden gemacht von allen Körperteilen, von allen Organen. Also es wurde Vollgas gegeben, weil das Hängen kein Schlaganfall war. Also ja, dann haben sie auch noch ein MRT vom Gehirn gemacht, da haben sie Läsionen gefunden, dann war die Frage, warum ist da das? Und es wurde ein riesen Symptomhaufen gefunden. Ich liste den einfach mal so ganz kurz auf, damit vielleicht ein paar Leute Verständnis haben, warum auch so viele verwirrt waren. Man hat bei mir im Gehirn eben im rechten Markenlager, so rechts vorn, in dem Zentrum Läsionen gefunden. Das sind kleine Raumforderungen, die oft einmal Folgeschäden von Erkrankungen sind. Bei mir kommen diese von Unterzuckerungen. Und zwar chronisch anscheinend, man geht davon aus, seit Geburt an, weil der Defekt auch seit Geburt an vorliegt. Dann konnte man noch finden sehr viele mechanische Schäden am Körper, wo man sehr verwirrt war. Man hat zum Beispiel Arthrosen, also Abnützungen in der Hüfte gefunden, wo man das eigentlich erst ab 50, 60 Jahren bei jemandem findet, der schwer sein ganzes Leben gearbeitet hat. Man fand 4 Bandscheibenvorfälle, eine Streckfehlstellung der Wirbelsäule, also die Wirbelsäule ist nach vorne und auf die Seite, also skoliotisch verzogen. Und man fand auch, dass sich bei mir Gelenke angefangen haben zu verknöchern, also eins zu werden unten bei den Füßen. Und dass sobald ich irgendwie auftrete, sich meine ganzen Knochen verschieben. Also alles verschiebt sich. Nichts ist stabil. Der ganze Körper ist instabil. Das war der Anfang von dem Ganzen, was sie gefunden haben. Dann war man natürlich verwirrt und hat sich gefragt, was ist denn hier los? Ich wurde dann immer weitergeschickt und landete dann im Endeffekt beim Internisten. Dort dachte man noch immer, also ich zumindest, meine Darmproblematiken seien psychisch. Also ich habe das nie in Frage gestellt. Bis auch nach den ganzen Sachen habe ich das nie in Frage gestellt. Und der sagte dann zu mir, ja, nee, sag mir mal bitte deine Symptome. Dann habe ich meine Symptome aufgezählt und der sagte, das ist nicht psychisch. Das ist kein Reizdarm. Das ist sehr wahrscheinlich was Schwereres dahinter. Wir schicken jetzt einfach mal nur einen Stuhltest ein auf Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, ob die funktioniert aufgrund der Farbe des Stuhls. Ja, das hat man dann eingeschickt, ich habe das zurückbekommen und das Schlimme ist, ich habe mich damals gefreut. Ich dachte, man hätte meine Darmprobleme gefunden mit diesem einen nicht funktionierenden Organ, also es funktioniert nur halb, und ich bekomme ein Medikament und bin glücklich. Also kann wieder alles essen, kann wieder normal leben. Mein Arzt holte mich aber schnell ab und sagte, eine Pankreasinsuffizienz, einfach so, das gibt's eigentlich nicht. Das gibt es nicht in der medizinischen Literatur. Ja, dann hat er mich abgeholt, gesagt, es kommt nicht selten alleine. Und einen Tag später war ich auch schon mit einem kompletten Magen-Darm-Stillstand in der Notaufnahme. Das ist eine Parese des Magen-Darm-Traktes. Also man kann sich das vorstellen wie eine Lähmung. Und da arbeitet dann einfach nichts mehr, steht still. Man kann dann auch nichts mehr essen. Man bekommt auch nichts mehr runter und es kommt auch hinten nichts mehr raus. Also es ist alles still, der komplette Trakt war. Man geht bei mir jetzt aktuell davon aus, dass das von der Muskelschwäche kommt. Dass die einfach nicht arbeiten und nicht weiter transportieren. Ich habe ja mehrere Insuffizienzen auch von den Nebennieren. Die sind unter den normalen Nieren drunter. Und das ist auch zum Beispiel ein Organ, was für die Muskelversorgung zuständig ist, mit dem Cortisol und so. Aber das scheint nicht richtig zu funktionieren. Man hat auch meine Mitochondrien getestet. Die sind auch für die Muskel- und Zellversorgung zuständig und die scheinen eben auch nicht zu funktionieren. Und somit kommt es dann immer wieder dazu, dass meine Organe einfach ausfallen. Der Körper kann sie nicht versorgen. Also die Muskeln bewegen sich nämlich mehr und dann das Organ fällt aus. Also man ist sich zu 100% sicher, dass es ein Gendefekt ist. Es sind auch nur noch 3 Gene offen, die es sein können. Es ist extrem selten, diese Form von Erkrankungen. Ich glaube auch, dass es deswegen überhaupt schwer ist, sowas zu finden. Noch dazu ist das Thema, dass diese Erkrankungen eigentlich bei Kleinkindern gefunden werden. Also eigentlich in die Pädiatrie gehören. Weil eben die Symptome so auffällig sind mit den Magen-Darm-Beschwerden, mit den Muskelschmerzen, mit dem Muskelversagen. Besonders ein großes Merkmal dieser Erkrankungen ist, was das von anderen Erkrankungen, also muskulärer bedingte Erkrankungen unterscheidet, ist, dass beide Muskulaturtypen betroffen sind. Also die von meinem Skelett, aber auch die von den Organen. Und das kommt an und für sich fast ausschließlich nur bei Mitochondriopathien vor.
Endlich hat Katharina eine Diagnose. Nach 25 Jahren.
Es ist eine Mitochondriopathie mit L-Carnitin-Transportdefekt. Also mein Körper kann L-Carnitin nicht verwerten. Das ist der wichtigste Energielieferant des Körpers, also einer der wichtigsten. Wir haben ja Fett in unserem Körper Und das wird ja zum Beispiel aktiviert, wenn wir Sport machen oder wenn wir uns viel bewegen, wird ja Fett abgebaut. Und dieser Vorgang funktioniert bei mir nicht. Also die Energiegewinnung. Deswegen habe ich auch Unterzuckerungen, weil wir haben zwei Hauptenergielieferanten, einmal eben das Fett und dann Kohlenhydrate, also Zuckerformen. Und mein Körper nimmt den ganzen Zucker, weil er auf die Fette nicht zugreifen kann. Und das ist ziemlich am Ende dann der Krankheit, wenn der Körper das halt gar nicht mehr kann. Also das ist so ein schleichender Prozess und am Ende nimmt er dann den Zucker, weil er den Rest nicht mehr verwerten kann.
Mitochondriopathie, das ist eine seltene Erkrankung, bei der die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, nicht richtig arbeiten. Dadurch entsteht zu wenig Energie für Körper und Organe. Die Folgen können Müdigkeit, Muskelschwäche oder neurologische Probleme sein, je nachdem, welche Zellen betroffen sind. Obwohl Katharina jetzt weiß, woran sie ist, eine Erleichterung bedeutet das für sie nicht.
Das war keine Erleichterung. Überhaupt nicht. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit den psychischen Diagnosen. Weil, also meine Ansicht dazu ist, das werden vielleicht viele nicht verstehen, aber meine Ansicht dazu ist, es ist leichter, einmal die Woche zum Psychologen zu gehen, als wie täglich 20 Medikamente schlucken zu müssen, ein Sauerstoffgerät zu haben, ein Zuckergerät zu haben, Infusionstherapie zu machen, nur damit man grad und grad irgendwie überlebt. Und das ist der aktuelle Stand. Da es nicht behandelt wurde, ist es die ganze Zeit ein permanentes Grad und Grad irgendwie überleben und man ist permanent mit dem Tod konfrontiert. Dann eine Unterzuckerung, die sich nicht in den Griff bekommt, dann arbeitet der Darm wieder nicht, dann arbeitet der Magen wieder nicht, dann macht das Herz wieder Probleme, die Lunge pumpt nicht genug, also es betrifft ja fast alle Organsysteme. Und das ist um einiges schwerer, als wie einmal die Woche zum Psychologen zu gehen.
Wie kann es sein, dass ein Krankenhaus über einen so langen Zeitraum trotz auffälliger Blutwerte keine weiterführenden Untersuchungen macht? Warum wird Katharina immer wieder entweder nach Hause oder zum Psychologen geschickt?
Also meine Ansicht zu der Sache ist, ich verstehe, dass man die Krankheit nicht gefunden hat. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass man die peripheren Organproblematiken nicht gefunden hat. Weil die hätte man finden können, die hätte jeder Arzt finden können, der einfach mal hingesehen hätte. Das ist meine Meinung dazu. Ich glaube, es war einfach Fahrlässigkeit. Es war Fahrlässigkeit, wahrscheinlich eine Verkettung an Fehlern, nicht sauberen Arbeiten. Man muss auch dazu sagen, das Krankenhaus, in dem wir da waren, das hat einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also ich hatte damals meine Geschichte erzählt und es haben sich über 300 Betroffene an mich gewendet, wo teilweise sogar ja die Kinder dann gestorben sind, weil die einfach nach Hause geschickt wurden. Also das scheint wirklich von diesem Krankenhaus ein Problem zu sein, ein systematisches. Und ich habe das auch an das Krankenhaus geschickt, inklusive aller Beschwerden, die ich bekommen habe von sehr vielen Betroffenen. Also mit wirklich ganz, ganz schrecklichen Schicksalsschlägen. Also wirklich, wo man sagt, oh mein Gott, besonders die Kinder, auch die pädiatrischen, also die, was wir eigentlich am meisten schützen sollten, ist halt extrem davon betroffen. Und die medizinische, die restlichen Ambulanzen hört man eigentlich nichts aus diesem Krankenhaus. Das Krankenhaus hat aber alles, es hat auch eine Rheuma, Krebsversorgung, alles, ne? Aber man hört eben nur von diesen zwei Ambulanzen hauptsächlich Geschichten. Und ich habe das auch rübergeschickt und dann wurde mir mit einer Klage gedroht. Ich bekam einen Anwaltsbrief von 5.000 Euro, dass ich meinen Mund halten soll. Ich habe das nicht bezahlt, also es ging auch nicht durch.
Auf den schwierigen Weg zur Diagnose hat Katharina ihre Follower mitgenommen. Das hat sie zwischenzeitlich auch bereut. Inzwischen nutzt sie die Publicity, um auf ein großes Problem aufmerksam zu machen. Medical Gaslighting, also dass Ärztinnen und Ärzte die Symptome ihrer Patientinnen und Patienten nicht ernst nehmen.
Anfangs habe ich meine Follower noch mitgenommen, weil ich selbst dachte, okay, da ist nichts Großes. Also meine Güte, ne, irgendeine Kleinigkeit, irgendein Rheuma oder so. Okay, Rheuma ist jetzt keine Kleinigkeit, aber ich dachte, okay, vielleicht ein Rheuma oder so. Das war auch der Anfangsverdacht oder eine Vaskulitis. Das waren diese Anfangsverdachtdiagnosen. Und habe halt da angefangen mitzunehmen. Und irgendwann habe ich es tatsächlich auch an einen Punkt erreicht, wo ich es bereut hatte, meine Follower mitzunehmen. Weil ich hatte dann hunderte von Münchhausener Kommentare unter meine Videos. Und das hat natürlich nochmal anders gekickt, besonders nach so vielen Jahren Medical Gaslighting, habe ich dann wieder angefangen, tatsächlich an mir zu zweifeln. Also habe dann teilweise bis zu 100 Mal am Stück hintereinander die Befunde gelesen, weil ich nicht in der Lage war, das zu verarbeiten, das zu verstehen, dass das echt ist. Und mir trotzdem lieber gewesen wäre, ich bilde es mir ein, als wie, dass das jetzt da gerade alles real ist. Und Ja, das war dann für mich doch ein ziemlich harter Schlag, aber ich muss sagen, das hat sich dann irgendwann nochmal beruhigt, diese Kommentare. Ich glaube einfach, wo man dann gesehen hat, okay, ein Zuckergerät bekommst du halt ohne Kassa nicht. Also das bekommst du nicht, wenn du nichts hast oder Sauerstoffgerät bekommst du halt einfach nicht. Also das sind Riesenverfahren, damit du diese Gerätschaften zum Beispiel auch bekommst. Da wurde es dann auch sehr ruhig auf den Kanälen. Und dann dachte ich mir, hey, ich setze mich mal hin und schreibe dann, ich habe ein riesengroßes Trauma, wirklich. Also ich war schwer traumatisiert von dieser Diagnostikzeit. Und nicht in der Lage, das zu realisieren und zu verarbeiten. Und habe mich dann hingesetzt und angefangen zu schreiben. Anfangs war es eher so wie ein Tagebuch. Ich glaube auch, dass sich das Buch phasenweise noch ein bisschen wie ein Tagebuch halt auch liest. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, weißt du was? Du hast von Anfang an deine Follower mitgenommen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe in der Zwischenzeit sehr viel geheim gehalten. Das liest man im Buch raus, wie viel ich eigentlich geheim gehalten hatte. Und dachte mir, nein, du gehst jetzt damit an die Öffentlichkeit, hast du damit angefangen, du ziehst jetzt durch und dann machst du wenigstens was Gutes damit. Und auch meine Mama kam dann zu mir und sagte, hey, weißt du was, mach was Gutes damit. Mach auf das Thema aufmerksam. Mein Arzt wusste nicht mal, was Medical Gaslighting überhaupt ist. Der kannte den Begriff nicht. Das ist eher so ein Absprechen der Symptome, Absprechen der Krankheit. Also ich gehe zum Beispiel her, habe ein Symptom, ich habe Bauchweh zum Beispiel. Und der Arzt sagt, ja, nee, das bildest du dir ein. Das ist nicht real. Das ist eine Wahrnehmungsstörung. Ich sage, Medical Gaslighting, das ist nicht nur eine Form von Manipulation. Das ist in meiner Augen lebensgefährlich in jeglicher Hinsicht. Ich habe mir auch Statistiken dazu angesehen. 73% aller Frauen haben einmal in ihrem Leben mindestens Medical Gaslighting erlebt. Das ist auch ein sehr frauenlastiges Thema. Besonders auch mit Frau geht rüber, sagt, sie hat Kopfweh, bekommt die Pille verschrieben. Das hört man sehr oft oder man geht rüber, hat Symptome und sie werden abgesprochen. Und ich möchte hier jedem mitgeben, wenn du der Meinung bist, du hast Symptome, du könntest eine Erkrankung haben. Und es wurden keine Tests durchgeführt, so wie bei mir, also gar keine Tests, also außer vielleicht ein Standardblutbild. Wechsel mal deinen Arzt.
Ein normales, selbstständiges Leben kann Katharina inzwischen nicht mehr führen. Sie ist zwar noch unternehmerisch erfolgreich, braucht aber im Alltag viel Unterstützung.
Also mein Leben war davor sehr luxuriös vor dem Ganzen. Also ich habe da so, ich sage auch immer, ich bin vor ein Jahr aus meinem Leben gerissen worden. Ich bin mit meiner Tochter um die Welt gereist. Ich besitze 24 Werbeagenturen, also ich bin Unternehmerin. Und ja, man kann auch, wenn man meinen Namen googelt, sehen, dass ich damals in sehr kurzer Zeit sehr erfolgreich geworden bin mit meinen Firmen. Und ja, von heute auf morgen war ich dann krank. Ich habe dann probiert, meine Firma umzuverlagern, so also Leute reinzuholen, die für mich arbeiten, damit ich halt ausfallen kann. Deswegen, davon leben wir auch von dem Geld aktuell noch immer von meiner Firma, also Firmen. Ich kann nicht mehr allein wohnen. Das ist tatsächlich nicht möglich. Ich habe demenzartige Symptome zusätzlich, die teilweise auch schon richtig gefährlich geworden sind. Also ich kann dann zum Beispiel auf einmal eine Eingangstür nicht mehr aufsperren oder bin nicht mehr in der Lage, das zu tun, was ich gerade tun wollte. Man kann mir auch sehr schwer Aufgaben geben. Ich brauche für alles Listen, ich brauche für alles Wecker. Ich habe nämlich auch kein Zeitgefühl mehr. Und ja, meine Mutter wohnt hier, die unterstützt mich. Also die ist hier zu mir ins Haus gezogen, auch mit meiner Tochter. Also die schaut halt, dass alles irgendwie am Laufen bleibt und dass ich am Laufen bleibe. Pflegetechnischen Aufwand habe ich hauptsächlich das Problem, dass ich meine Hypus sehr oft halt verschlafen würde. Da weckt sie mich halt auf und schaut, dass ich das, also dass ich die Nächte überlebe. Oder was sie halt auch macht, sie macht den Haushalt, sie macht das Essen. Es ist so, dass ich teilweise Sachen kann. Also ich habe hier und da mal zwei, drei gute Tage, wo ich mich dann auch, sagen wir so, 50% gesund fühlen darf, wo ich das vielleicht auch so ein bisschen vergessen darf, also auch vielleicht bewusst verdrängen, damit ich zumindest ein bisschen gute Zeit habe. Aber einen Großteil der Zeit bin ich zu fast gar nichts in der Lage. Ich kann auch inzwischen nicht mehr lange Strecken Auto fahren, weil ich während dem Autofahren vergesse, was ich gerade tue.
Um sich ein wenig mentale Erleichterung zu verschaffen, versucht Katharina, ihre Erkrankung zu verdrängen.
Ich probiere das zu ignorieren. Ich weiß, es ist vielleicht voll hart, aber ich denke, ich hätte sonst gar keine mentale Freetime mehr. Ich probiere es zu ignorieren und sagen wir so, meine Geräte erinnern mich dann daran regelmäßig, dass hier ein Problemchen ist. Also besonders dieser Zuckeralarm, der erinnert mich sehr oft daran, dass hier doch ein Problemchen ist, was jetzt gehört werden will, worauf man jetzt schauen will. Meine Wecker erinnern mich an meine Medikamente, die ich nehmen muss. Aber die restliche Zeit probiere ich so ein bisschen das abzuschalten. Vielleicht ist es auch nur ein Verdrängern, ich weiß es nicht. Aber ich denke, das ist besser, als wie den ganzen Tag da zu sitzen und sich darüber Gedanken zu machen. Vor 2 Wochen wollte ich auch auf ein Date gehen. Also ich bin da dann auch hingefahren. Und es ist inzwischen so, dass ich im Vorhinein sage, dass ich nicht gesund bin, weil es ist immer irgendwie was. Also diese Krankheit macht irgendwie nie wirklich mal schnell Stillstand. Und ja, der wusste dann halt auch Bescheid und wir hatten halt das Date und alles. Und ja, ich bin da leider dann echt schlimm unterzuckert und ich war dann auch nicht in der Lage, nach Hause zu fahren, weil ich darf mit den Unterzuckerungen nicht Auto fahren. Und das sind halt so Sachen, die immer wieder auftreten oder auch so Sachen wie, wenn man sagt, das Intimleben. Ich habe trotzdem Muskelversagen. Ich habe trotzdem Unterzuckerungen. Also es funktioniert nicht mehr wirklich. Also es ist alles mit Unterbrechungen, alles mit Stopps, alles mit, ich muss auf meine Krankheit schauen. Also es ist nichts, also nichts mehr im Alltag funktioniert mal so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das größte Problem ist, falls ich es halt nicht mehr schaffen sollte, nach Hause zu fahren. Natürlich würde ich mir eine Partnerschaft wünschen. Ich verstehe aber, dass das für viele, glaube ich, ein Problem darstellt mit der Erkrankung. Also, und ich habe da vollstes Verständnis dafür, wenn man sagt, ich will dich nicht irgendwann mal pflegen müssen und auch die ganze Verantwortung übernehmen. Und ich habe ja doch meine Tochter und so. Also, ja, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, das müsste auch ein Mensch sein, der was das dann gern macht.
Trotz all der Schwere und der Einschränkungen im Alltag, Katharina hat sich nie gefragt, warum ausgerechnet sie dieses Schicksal trifft.
Nein, ich bin kein Freund von Selbstmitleid. Nein, überhaupt nicht. Es ist okay. Es ist mir lieber, dass es ich bin, als wie ein Familienmitglied oder meine Tochter oder sonst irgendwer. Und ich bin auch trotzdem der Meinung, dass ich stark genug bin, um das auszuhalten. Natürlich bin ich nicht durchgehend stark und das ist auch okay, nicht durchgehend stark zu sein. Ich lasse es auch zu, mal nicht stark zu sein. Aber ich würde mich da nie selbst bemitleiden oder so. Es ist okay, es ist die aktuelle Situation und ich sage mal so, es hätte uns viel schlimmer treffen können. Also ich persönlich kann trotzdem dankbar sein, weil ich habe diese Firmen. Ich hatte ein sehr glamouröses Leben. Ich bin um die Welt geflogen, bin First Class gesessen, war in 10.000-Euro-Suiten. Ich durfte ein Leben leben, wie es andere nie erleben werden. Und das in so jungen Jahren. Und es war glamourös, es war schön. Ich bin dankbar dafür. Und jetzt hat mir Gott genug Geld gegeben, um die Privatärzte zu bezahlen und überhaupt eine Diagnose zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass ich ohne meiner Firma überhaupt je diagnostiziert worden wäre. Ich glaube, dass ich vorher verstorben wäre, denn ich hatte die erste Unterzuckerungskrise im Juni und man hat erst 2 Wochen vorher das Zuckergerät angeschlossen. Und wenn das nicht da gewesen wäre, wäre ich verstorben im Juni.
Katharina lebt mit der ständigen Gefahr, dass ihre Organe versagen könnten und damit auch mit dem Gedanken an ihren eigenen Tod.
Also, daher ich gläubig bin, glaube ich, dass es nichts Negatives oder Positives ist, sondern einfach etwas, was uns alle im Leben begleitet. Eine Sache, die wir alle erleben werden, die uns alle gleich macht. Und ich denke, dass es nichts Schlimmes oder so ist. Im Gegenteil, ich glaube sehr wohl daran, dass es etwas Schönes sein kann und dass es auch in Ordnung ist. Nur das Einzige, was ich an diesem Todthema so schwierig finde, ist nicht das, dass zum Beispiel ich sterbe oder du stirbst, sondern die Hinterbliebenen müssen damit leben. Ich glaube, dass niemand von uns weiß, wann er stirbt. Das ist natürlich die eine Sache. Da gibt es immer den Unterschied zwischen Risiko und Gefahr. Das eine ist das Risiko, dass wir alle sterben können. Die Gefahr ist, dass bei mir zum Beispiel die Organe immer wieder nicht arbeiten oder die täglichen Unterzuckerungen. Und deswegen habe ich für mich gesagt, ich mache mir kleine Ziele. Das heißt, ich fange mal an mit bis Jänner, also so im 6-Monats-Takt statt 5 bis 10 Jahre. Und meine Ziele sind einfach, so weiterzumachen wie bis jetzt, eventuell vielleicht irgendwann mal wieder reisen zu können. Ich hoffe es, dass es vielleicht irgendwann mal wieder möglich ist, eventuell noch alt zu werden, für mein Kind zuliebe und so viel wie es geht von ihr zu erleben. Ich bin am Leben und das ist das Beste, was mir passieren kann. Ich bin am Leben, ich darf teilhaben, sofern es halt möglich ist. Natürlich gibt es Einschränkungen, aber es gibt für alles eine Lösung. Man kann aus alles trotzdem was Schönes rausholen. Und vielleicht, wenn ich zu meiner Freundin nicht mehr fahren kann, dann fahren die halt zu mir. Das ist doch komplett egal. Und das Leben ist mehr als nur sich über Krankheit oder so Gedanken zu machen. Ich habe eine kleine Tochter, die mich jeden Tag glücklich macht. Eine Mama, mit der ich zusammensitze und lache. Und wir probieren, das Beste rauszuholen. Und es wäre ganz, ganz falsch, in so einer Situation anfangen, irgendwie da jetzt groß zu trauern oder traurig zu sein oder bedrückt zu sein. Das ist sicher eine Fokusfrage. Also, wo setze ich meinen Fokus im Leben hin? Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden, was er haben möchte vom Leben. Also für mich ist es eindeutig Liebe und Glück und ich habe das zu Genüge und bin dankbar dafür und hole mir das Beste raus.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.